Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Heute habe ich zu Gast Oberarzt Dr. Peter Adelsgruber, seines Zeichens Allgemeinchirurg und Leiter des Darmgesundheitszentrums am Krankenhaus der Barmherzigen Schwesternried. Hallo lieber Peter, wir bleiben beim Du, würde ich sagen, oder?
Wunderbar,
vor allem, wenn wir um ein sehr persönliches Thema heute sprechen,
genau.
Und die Darmgesundheit betrifft uns ja alle. Und lieber Peter, erklär uns einmal, wie schaut denn ein gesunder Darm aus? Was kann man sich unter einem gesunden Darm eigentlich vorstellen?
Ja, wir reden da in erster Linie einmal vom Dünn- und Dickdarm. Sind beide Bereiche ein Hauptanteil unserer Verdauungsorgane. Eigentlich müsste es immer so sein, dass man gar nicht sehr viel merkt, dass man eine normale Stuhlfrequenz hat. Da sind die Leute sehr individuell unterschiedlich. Manche haben das zweimal in der Woche, andere haben das dreimal täglich. Da gibt es eine sehr große Bandbreite, was normal ist, muss man sagen. Ich kann gleich sagen, was nicht normal ist. Nicht normal ist zum Beispiel Blut am Stuhl. Nicht normal ist eine abrupte Änderung der Stuhlgewohnheiten. Und da sollte man auf jeden Fall hellhörig werden, aber sonst sollte man eigentlich gar nicht zu viel an die eigene Verdauung denken müssen. In der Werbung sieht man auch immer wieder diese Blähungssymptome zum Beispiel. Das ist oft sehr nahrungsmittelabhängig. Wenn ich natürlich weiß, okay, Fruchtsäfte oder Milch bereiten mir Beschwerden, dann werde ich das eher weglassen. Aber eigentlich sollte man von der eigenen Verdauung gar nicht allzu viel merken.
Okay, man sollte einfach wirklich sich nicht allzu viele Gedanken machen.
Genau.
Und ich glaube, das ist ja auch das Problem bei den meisten Leuten, oder? Wie stellst du das bei deinen Patientinnen und Patienten fest?
Naja, oft ist es so, bei Leute und wir Chirurgen sehen ja vor allem die kranken Leute, die dann schon mit einer Diagnose oft auch zu uns kommen, von Kollegen aus der internen Medizin oder auch vom Hausarzt, dass man dann im Rückblick schon ein paar Monate sagt, naja, da war was nicht ganz in Ordnung.
Mhm.
Ja, zum Beispiel eben, wie gesagt, Blut am Stuhl oder diese geänderte Stuhlgewohnheit. Oft ist es auch eine ungewollte Gewichtsabnahme.
Mhm.
Das sind eigentlich die Hauptsymptome von so chronischen Darmerkrankungen. Es gibt natürlich auch akute Symptome, also Akutpatienten haben wirklich oft sehr heftige Bauchschmerzen. Da denke ich an den Darmdurchbruch, aber auch an den Darmverschluss, den wir auch immer oder immer wieder in der chirurgischen Routine sehen. Aber sonst retrospektiv findet man schon immer wieder auch Symptome, wo man sagt, naja, eigentlich habe ich das schon eine Zeit lang und es hat nicht mehr gepasst.
Okay. Wenn man schon einmal das Gefühl hat, es passt nicht so ganz oder sowas, dann sollte man ja sowieso gehen zum Doktor.
Genau.
Aber generell, vorweg jetzt einmal, mich hätte gern die Vorsorgeuntersuchung ansprechen. Und wir sagen jetzt wirklich bewusst Vorsorgeuntersuchung und nicht gleich direkt Früherkennung, oder? Weil das ist ja doch ein Unterschied.
Genau, also Vorsorge, es geht vor allem, empfohlen ist, ab dem 50. Lebensjahr die Darmspiegelung wahrzunehmen. Läuft auch gerade in der Politik die Diskussion, ob man ein Einladungssystem einführen möchte. Also es könnte sein, dass in den nächsten Jahren in ganz Österreich eine neue sozusagen Vorsorge Aktion beginnt. Wir haben jetzt eben die Empfehlung ab dem 50. Lebensjahr. Wahrscheinlich werden diese Empfehlungen eher in Richtung 40. Lebensjahr korrigiert. Und in Darmkrebsfamilien sollte man sowieso wahrscheinlich schon ab dem 30. Lebensjahr oder ungefähr so 10 bis 15 Jahre vor dem ersten Indexfall gehen zur Vorsorge. Es geht um die Polypenerkennung. Also Polypen sind Vorstufen vom Darmkrebs, weil es für uns natürlich angenehm ist, Polypen zu entfernen, als jemanden mit Darmkrebs zu behandeln. Er spart sehr viel persönliches Leid, aber natürlich auch Krankenhausressourcen, Kosten. Polypen kann man sehr oft sehr angenehm und unkompliziert im Rahmen der Darmspiegelung abtragen.
Viele Leute wollen ja dann nicht gehen zur Untersuchung, weil man die Befürchtung hat, man könnte ja was finden.
Ja.
Das ist ja aber das Gute daran, dass man halt dann vielleicht einfach nur unter Anführungszeichen einen Polypen findet, oder?
Genau, so ist es. Also ich glaube, dieses Thema gehört wirklich auch zu den Stammtischen, gar nicht so sehr zu uns im Spital, sondern eher an den Stammtisch. Ich merke es im eigenen Umfeld, also ich bewege mich sehr viel in Rennradl-Fahrerkreisen, die sind fast Schule bei mir gewesen zur Darmspiegelung. Wir haben moderne Sedierungsmaßnahmen, also man schläft sehr gut dabei. Die meisten sagen, das war der angenehmste Schlaf meines Lebens, weil das Propofol, was wir da spritzen, sehr gut wirkt. Ja. Und man ist nachher wieder eigentlich frisch und munter, sollte am selben Tag nicht Auto fahren. Aber wie gesagt, es ist ein angenehmes Gefühl zu wissen, okay, der Darm wurde angeschaut, es ist alles in Ordnung und in 7 bis 10 Jahren kommt man wieder.
Ich kann ja aus eigener Erfahrung sprechen, wir haben einige Darmkrebsfälle in der Familie, dementsprechend bin ich selber schon oft genug gegangen und ja, man kriegt wirklich nichts mit.
Genau.
Das einzige Lästige ist, und das müssen wir vielleicht auch ein bisschen ansprechen, ist die Vorbereitung.
Genau.
Die bleibt ja nicht aus, oder?
Die bleibt nicht aus, also der Darm muss natürlich sauber sein, Faustregel ist, es soll hinten herauskommen wie Kamillentee, für das muss man natürlich einiges trinken, normalerweise 2 Liter plus 2 Liter Flüssigkeit. Unbestrittenerweise fühlen sich die Leute nach einer Darmvorbereitung nicht so fit wie normal, ja, weil man verliert natürlich auch einiges an Elektrolyten, sollte man dann natürlich nachher wieder ersetzen und nicht gleich irgendwelche Extremtätigkeiten oder gleich wieder in den Beruf zurückkehren. Also 1-2 Tage sollte man sich schon reservieren, dass man nachher wieder durchstarten kann.
Mal angenommen, es ist nichts gefunden worden, wie oft sollte man denn dann wieder gehen?
Empfehlung heißt dann eigentlich wieder nach 10 Jahren.
Wie schaut es generell so Zahlen, Daten, faktenmäßig aus? Inwieweit ist denn der Darmkrebs bei uns in Österreich, in Oberösterreich oder generell in Ried verbreitet?
Also der Darmkrebs ist von der Krebshäufigkeit an zweiter bzw. dritter Stelle bei Frau und Mann. Mhm. Also schon eine weit verbreitete Tumorerkrankung, wenn man so will. Die Zahlen sind etwas rückläufig, also es ist nicht so, dass jetzt da die Zahlen explodieren nach oben,
okay.
Aber natürlich tragen da auch die Vorsorgemaßnahmen schon die ersten Früchte. Das ist ja gut, wenn das die Inzidenz, also das Neuauftreten rückläufig ist, aber wir haben sicher noch Luft nach oben, dass man noch mehr Polypen detektieren und auch die Zahl der neu aufgetretenen Tumorerkrankungen noch nach unten korrigieren. Das wäre eigentlich das Ziel.
Mal angenommen, es wird jetzt was festgestellt. Wie ist da jetzt dann die weitere Vorgehensweise?
Genau, also bei uns kommen die Patienten entweder in die Ambulanz schon vom niedergelassenen Kollegen mit der Überweisung oder wenn wir in der Endoskopie in Ried, die wir gemeinsam mit der internen Abteilung betreiben, etwas feststellen, bekommen die Patienten ein vorläufiges Aufklärungsgespräch, nachdem sie wieder munter sind und dann einen Termin für ein sogenanntes Tumor-Staging. Mhm. Das heißt, wenn einem wirklich ein bösartiger Befund festgestellt worden ist, werden die Patienten eingeladen, zu uns ins Spital zu kommen. Üblicherweise macht man Computertomografien im Enddarmbereich, auch MR-Untersuchungen und eine Endosonographie, also ein Ultraschall von innen, um uns wirklich ein genaues Bild von der Krankheit zu machen. Und mit diesen Befunden gehen wir in eine sogenannte Tumorkonferenz, also in unser interdisziplinäres Tumorboard. Das ist sicher in den letzten Jahren, Jahrzehnten eine der Innovationen, die auch in der Tumorchirurgie bahnbrechende Verbesserungen für die Patienten gebracht hat, weil dort einfach alle Experten sich treffen und dann anhand der neuesten Erkenntnissen aus der medizinischen Wissenschaft die Therapie festlegen. Das ist meistens eine multimodale Therapie, je nach Tumorstadium natürlich. Beim Frühkarzinom reicht die alleinige Abtragung in der Endoskopie und bei späteren Stadien dann die chirurgische Entfernung inklusive der Lymphknoten. Wenn leider Metastasen, also Tochtergeschwüre, gefunden worden sind, wird es meistens noch komplizierter, weil man dann den ganzen Patienten Lunge, Leber primär auch mitbehandeln muss. Mhm. Und das wird dann sozusagen gewertet, was das Wichtigste ist, aber das wird in diesen Tumorkonferenzen individuell festgelegt.
Ja, und Peter, wie schaut es jetzt eigentlich so mit den Heilungschancen aus bei Darmkrebs?
Also je nach Stadium sind die Heilungschancen eigentlich exzellent. Ja.
Okay.
Gerade in frühen Stadien sehen wir bis zu 100% dauerhafte Heilung, insbesondere dann, wenn noch keine Lymphknoten befallen sind. Später nimmt natürlich die Heilungsrate etwas ab, muss man sagen, liegt aber immer noch im hohen zweistelligen Prozentbereich, da reden wir von 60-70% dauerhafter Heilung, was eigentlich bei einer bösartigen Erkrankung ganz gut ist. In den palliativen Stadien natürlich ist das Ziel ein anderes, da ist die Stabilisierung im Vordergrund, dass man die Symptome kontrolliert, Blutungen vermeidet, Darmverschluss vermeidet. da redet man dann letzten Endes nicht mehr von Heilung. Auch solche Patienten gibt es leider oft oder leider manchmal immer noch.
Mhm. Abschließend, das machen wir immer sehr gerne bei der gesunden Viertelstunde, wollen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg geben. Und ich glaube, da gibt es rund um die Darmgesundheit so einiges, lieber Peter. Wie schaut denn das so aus? Was magst du denn so mit auf den Weg geben? Was magst du denn so mitteilen?
Die Empfehlungen, die heute halt Ärzte aussprechen, klingen immer wahnsinnig langweilig. Das hört man immer. Ich persönlich finde die Dinge, die man selber in den Alltag einbringen kann, am besten.
Mhm.
Für mich persönlich heißt das einfach Reduktion von rotem Fleisch.
Weil? Da muss ich es klein hacken.
Rotes Fleisch ist sogar laut WHO auf der Liste der kanzerogenen Substanzen. Da ist immer wieder die Diskussion, die Menge macht natürlich das Gift. Ich sage einmal so, wenn ich im Alltag auf das eine oder andere routinemäßig verzehrte Leberkassemmel verzichten kann und mich bewusster ernähre und sage, okay, es geht vegetarisch auch, dann kann ich mir vielleicht am Wochenende mal das eine oder andere gute Steak genehmigen.
Mhm.
Ich glaube, die Menge macht's, die Routine macht's, der Kontakt der Darmwand mit diesen Kanzerogenen ist sicher entscheidend.
Mhm.
Ja. Wie viel Zeit hat die Darmwand, dass die Kanzerogene dort wirken? Zusätzlich zu unserer genetischen Ausstattung natürlich. Die Genetik kann ich nicht verändern, natürlich. Das ist das Erbgut, was ich mitbekommen habe. Aber ich sage, wir essen natürlich viel zu viel tierisches Eiweiß. Das ist evident. Das in jedem Supermarkt springt man das in Regalen meterweise entgegen.
Mhm.
Und dort kann ich natürlich ansetzen. Und ich würde wirklich eher zum bewussten Genießen von vielleicht hochqualitativ regionalen Produkten raten. Und ich glaube, so kann man es auch zusätzlich zur Bewegung, was empfohlen ist natürlich. Also ein bewegter Mensch hat auch einen bewegten Darm. Das heißt, ich habe wenig Läufer oder Austauschsportler, die über Verstopfen klagen.
Mhm.
Und ich glaube, das sind die gesünderen oder auch die darmgesünderen Menschen. Und dort würde ich unbedingt ansetzen. Von den anderen Kanzerogenen natürlich ganz zu schweigen. Alkohol, Nikotin ist evidenzbasiert. Also nachweislich schädlich für die Darmkrebsentwicklung und dort kann man natürlicherweise ansetzen. Ich sage immer, wirken tut nur das, was man in den Alltag einbaut.
Mhm.
Und sich Dinge vornehmen oder irgendwelche Extremdiäten zu machen, halte ich für eher sinnlos, weil man es nicht umsetzt.
Mhm.
Umsetzen kann man, dass man sagt, okay, ich esse bewusst am Vormittag, ich habe es jetzt umgesetzt, statt am Leberkassemmel die Butterbrezen.
Schmeckt genauso gut
bei uns im Spital und ich habe übers Jahr gerechnet sicher sehr viel rotes Fleisch vermieden. Dafür gibt es wieder am Wochenende hier und da mal eine Belohnung.
Mhm.
Also ich finde, bewusst genießen ist sicher der richtige Mittelweg und vielleicht eher in Richtung Mittelmeerdiät gehen, also ersetzen von Schweineschmalz durch Olivenöl, ist auch gut untersucht, bringt auf jeden Fall was.
Und ganz viel Spaghetti und Pizza. Nein, Scherz. Nee.
Da gibt es wieder den Satz von Paracelsus, die Menge macht das Gift.
Du sagst das. Ja. Und?
Übergewicht sollte man auch vermeiden. Also das ist auch,
ja.
Das ist auch relativ gut untersucht. Also Übergewicht ist assoziiert mit erhöhter Darmkrebsinzidenz.
Und was man auch nicht außer Acht lassen darf, ist der Stress.
So ist es, ja. Also man hat natürlich die Erkenntnisse aus der Psychoimmunologie, dass dauerhaft erhöhte Stresshormone die Tumorentstehung per se bevorzugen, ist ganz klar. Stress ist natürlich sehr subjektiv, das ist keine Frage, aber ich denke schon, dass ein über Jahre negativer Stress, Konflikte und so weiter im Umfeld zur Krebsentstehung beitragen. Und das kann man natürlich, das hat man auch oft vielleicht nicht in der Hand, aber oft auch schon in der Hand. Wie soll man sagen, vertrag dich mit deinem Nachbar, dann geht es dir selber besser. Ist sicher ein Lebensmotto, was man leben kann.
Und wenn man jetzt eben das Ganze einhält, wenn man einen gesunden Darm dann hat, das wirkt sich ja generell positiv auf den ganzen Körper aus, oder? Weil ein gesunder Darm ist schon das Um und Auf. Steht immer wieder fest, wenn es um Allergien und dergleichen geht.
Also man hat natürlich ein riesengroßes Reservoir an Zellen im Darm, also Stichwort Mikrobiom. Das ist für mich immer nur ein bisschen eine Blackbox. Der Chirurg hat natürlich den Darm in der Hand und kann das nicht jetzt sehen, was sich da abspielt, aber es spielt sich ganz, ganz viel ab. Das wissen wir vor allem bei den Patientinnen und Patienten mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung. Stichwort Stuhltransplantation, also da werden sogar sogenannte positive Darmkeime transplantiert, weil wenn das Mikrobiom gestört ist. Und da gibt es auf jeden Fall interessante Ansätze in der Medizin. Man kennt auch die Produkte, die in der Apotheke angeboten werden, also diese positiven Darmkeime, wobei ich dazu sagen möchte, auch ein normales Joghurt unterstützt das sehr gut. Ich empfehle den Patienten immer zum Antibiotikum ein Joghurt zu essen, um die Darmflora ein bisschen zu unterstützen. Aber das ist sicher ein Feld, was in Zukunft noch interessante Erkenntnisse bringen wird. Ich kenne es von den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wo einfach das Mikrobiom der Ansatz ist, wo man auch Patienten wirklich helfen kann.
Ja. Ja, und somit sage ich auch vielen herzlichen Dank an dich, lieber Peter, für die interessanten Erkenntnisse, die wir da alles daraus gewonnen haben. Herzlichen Dank nochmal und ich glaube, wir haben uns jetzt definitiv was mitnehmen können. Dankeschön.
Danke, sehr gerne. Danke.